Hallo und herzlich willkommen bei Hard Family Life, dein Podcast für persönliches Wachstum, wenn das Leben am lautesten ist. Zwischen Familienchaos, Paarbeziehung und Selbstfindung. Wir sind Ann-Kathrin
und Patricio. Als Paar, Eltern und Patchwork-Familie mit 4 Kindern wissen wir genau, wie herausfordernd dieser Balanceakt sein kann.
Hier bekommst du ehrliche Einblicke, Inspiration und wertvolle Tipps, wie persönliches Wachstum dir helfen kann, diese ganzen Themen unter einen Hut zu bringen.
Echt, ungeschönt und mit einer großen Portion Herz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard Family Life. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sitze heute ausnahmsweise mal nicht mit Patricio hier, sondern ich habe mir eine wundervolle Gästin eingeladen und ich würde sie als Gefühlsexpertin bezeichnen. Nadine ist selber Mama und sie hat auch einen langen Weg hinter sich, leider auch eine ernsthafte körperliche Erkrankung erleben müssen und hat auf ihrem Weg festgestellt, dass unser Körper oft das allererste ist, der uns sagt, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Hier liegt etwas viel, viel Tiefgreifendes dahinter. Und genau auf ihrem Weg hat sie die Flümer entwickelt. Die Flümer sind ein Konzept, das Gefühlen ein Gesicht gibt. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt, aber hör dir auf jeden Fall mal die Folge an. Ich hatte selbst so viele wunderschöne Erkenntnisse. Und ich glaube, gerade wir Eltern, wir Mamas und wir Papas, für uns ist es so wichtig und wertvoll zu verstehen, was in uns vorgeht. Und nicht nur, was es mit uns selbst macht, sondern vor allem auch, was das in Bezug auf unsere Kinder macht und was das mit unserer Beziehung macht. Und genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Nadine. Ja, Nadine, so schön, dass du heute bei uns zu Gast bist im Podcast. Und ich habe tatsächlich auch schon lange im Voraus überlegt, wie ich dich vorstellen kann. Und ich habe irgendwie gedacht, für mich bist du, glaube ich, die Gefühlsexpertin. Könnte man das so bezeichnen?
Ja, das passt tatsächlich gut, ja.
Und ich glaube, womit vor allen Dingen alle Mamas total sich identifizieren können, ist dieses Thema, wenn du Mama wirst, verändert sich plötzlich deine ganze Welt. Und nicht nur dieses Äußerliche von, du bist plötzlich nur noch für ein kleines Wesen da, die Bedürfnisse, der ganze Tagesablauf ändert sich. Also es ändert sich ja so, so viel. Aber was sich vor allem ändert, ist ja diese Konfrontation plötzlich mit dieser eigenen Vergangenheit. Und vielleicht magst du mal einsteigen damit, was bei dir damals passiert ist, was bei dir der Wendepunkt war.
Gerne. Ich muss mal gucken, wie weit ich zurückgehe. Also tatsächlich war der Wendepunkt für mich tatsächlich im Jahr 2017, als mein zweites Kind zur Welt gekommen ist. Als mein erstes Kind 2013 zur Welt gekommen ist, hat sich mein Leben auch radikal verändert. Aber so richtig verstanden, dass es auch einen Wendepunkt braucht, habe ich erst 2017, als es dann so weit war, dass, also ich bin damals schwer krank geworden, 2017 mit meiner zweiten Tochter. Es gab da bei mir die Diagnose rheumatoide Arthritis. Und ich erinnere mich noch, meine Tochter war damals 3 Monate alt und ich weiß noch, ich konnte sie nachts nicht hochheben. Weil nachts waren einfach die Schmerzen so groß, trotz Schmerzmittel, dass ich jede Nacht meinen Mann rufen musste. Und auch dieser Moment morgens, ich konnte ihr die Strümpfe nicht anziehen, weil mir die Hände so wehgetan haben. Und das war, glaube ich, so der Tiefpunkt.
Okay.
Auch wenn sich das vorher schon so ein bisschen angekündigt hat über die paar Jahre zuvor, aber ja, man will es nicht wahrhaben, man sieht die Zusammenhänge nicht, man denkt, es ist halt so. Genau.
Und wie kam das dann bei dir, dass du gemerkt hast, das hat jetzt vielleicht gar nicht wirklich medizinische Hintergründe, sondern da steckt irgendwie mehr dahinter. Hattest du so eine Vorahnung?
Ich weiß nicht, ob es eine Vorahnung war, aber ich bin so ein Mensch. Mein Mann sagt immer, ich bin so wie so ein Pitbull. Wenn ich mich erstmal irgendwo reingebissen habe, dann lasse ich nicht mehr los. Und ich habe mir gedacht, unser Körper ist doch intelligent. Die Natur erschafft doch, das ist meine ganz persönliche Meinung, ja, erschafft doch keine Körper, die einfach krank werden, die einfach kaputt gehen. Wir haben doch in uns, wie jede Pflanze auch, so einen Grund, die Grundausrichtung Richtung Leben. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, womit kann es zusammenhängen? Bin dann erst zu ja, Gesundheitsthemen, Ernährungsthemen, Nahrungsergänzungsmittel habe ich genommen. So erst so der klassische Weg, den wahrscheinlich auch jeder geht nach so einer Diagnose. Und mein Zustand wurde dann ziemlich schnell besser, aber nur so 70%. Und ich habe mir gedacht, da muss noch mehr sein, da muss es noch mehr geben. Und dann habe ich die Meditation für mich entdeckt. Bin zwar heute nicht so ein Freund der Meditation, sage ich ganz ehrlich, aber ich war damals zum ersten Mal in Kontakt mit meinem inneren Kind. Und da kam es dann Knall auf Fall ans Licht, wo ich dachte, oha, das liegt da, seitdem du 6 Monate alt bist oder jünger, in dir verborgen. Und dann habe ich die Zusammenhänge erkannt, dann habe ich mich weitergebildet, ich habe mich ausbilden lassen, ich habe unzählige Bücher gelesen. Also ich bin da wirklich abgetaucht, bis ich die Zusammenhänge für mich verstanden habe, sie verändert habe und ich kann sagen, heute bin ich gesund.
Oh, das ist so inspirierend, was du gerade erzählst. Und der Punkt, dass du sagst, ne, unsere Körper sind doch dafür geschaffen, gesund zu sein. Ich bin da auch voll von überzeugt, weil ich auch immer sage, oder ich habe, warum auch immer, so ein ganz, ganz starkes Urvertrauen auch meinen Kindern gegenüber, dass ich immer denke, es ist nichts. So, es ist alles gut. Wir sind gesund und wir bleiben gesund und natürlich kann immer irgendeine schlimme Krankheit auch wirklich kommen, aber ganz oft ist das ja wirklich so, dass, so wie es halt dir passiert ist, und natürlich ist das nicht schön, dass erst etwas Schlimmes kommen muss, damit man diesen Weg geht, ne, diesen Weg der inneren Heilung. Und ich habe das selber schon so oft gehört. Ich muss sagen, ich bin selber dankbar, dass ich jetzt nicht eine schlimme Krankheit hatte, aber natürlich gab es auch Momente. Es muss ja nicht immer eine Krankheit oder ein Unfall sein, sondern ich glaube, wir werden ganz oft im Leben ja eingeladen, wirklich, also vom Leben hinzuschauen. Und entweder wir sehen es oder wir sehen es nicht. Und manchmal braucht es dann etwas Großes, so wie du es erlebt hast.
Also ich bin davon tatsächlich überzeugt, dass uns unser Körper, unsere Seele, was auch immer, woran man auch immer glaubt, uns vorher schon immer Hinweise schickt. Sei es nur ein Druckgefühl im Magen, ein Engegefühl in der Brust, so also diese feinen Nuancen. Aber wir sind ja alle dahingehend konditioniert, dass wir das wegdrücken, dass wir uns ablenken, dass wir den Fernseher einschalten, ein Glas Wein einschenken, was auch immer die Strategien sind, damit wir das nicht fühlen müssen. Und würden wir vielleicht in ein paar Schritten vorher schon sagen, okay, ich fühle das mal und ich gucke mal, was das ist und was mir das vielleicht zeigen möchte, dann glaube ich, könnte uns die große Keule, so nenne ich es mal, erspart bleiben. Aber ja, unsere Gesellschaft muss funktionieren. Wir sind dahingehend programmiert und deswegen hören wir es leider nicht.
Und ich glaube auch ganz viele brauchen erst diesen großen Schmerz. Also es braucht auch immer einen Leidensdruck, der ausgelöst werden muss, damit sich halt was verändert. Aber also unsere Mission ist es ja auch, so viele Menschen wie möglich eigentlich davor zu bewahren, dass es erst schlimm werden muss. Aber ja, es ist erstmal, wie gesagt, so schön, dass du das für dich erkannt hast und diesen Weg der ja wirklich inneren Heilung irgendwie gehen konntest. Und was hat das dann gemacht? Also du hast gesagt, ne, du hast dann zum ersten Mal dein inneres Kind gesehen, was schon so lange, also die Themen, die dann einfach schon so lange da liegen. Und was war dann daran so deine größte Erkenntnis? Was hat das dann ausgelöst, dass du in diese Heilung gehen konntest?
Also es war für mich in dem Moment erstmal unfassbar, wie viel Schmerz verborgen liegen kann. Also als ich meinem inneren Kind begegnet bin, ich weiß noch so, der entscheidende Moment war, da war ich so 2 Jahre. Und da mag ich euch tatsächlich so ein bisschen mitnehmen, weil es so auch faszinierend ist, weil, glaube ich, dieses Thema innere Kindheilung wird manchmal noch so ein bisschen als etwas Spirituelles abgetan. Und ich erinnere mich damals, ich habe dann eben mein inneres Kind sozusagen getroffen. Ich war 2 Jahre, ich sah mich, wie ich im Bett stehe, geschrien habe und niemand kam. Und ich konnte ganz genau beschreiben, was ich anhatte. Ich sah mich und es war ganz, ganz schlimm für mich. Und habe dann nächsten Tag mit meiner Mama das Gespräch gesucht und habe ihr das erzählt und habe sie gefragt, ob diese Situation so ob ihr da irgendwas bekannt ist. Und dann sagte sie tatsächlich, ja, da gab es eine Situation. Meine Eltern waren regelmäßig zum Kartenspielen bei Freunden, als ich klein war. Denn in der Regel habe ich ja durchgeschlafen. Und an diesem einen Tag war das wohl so, ich habe geschrien und meine Tante aus dem Nachbarhaus hat mich gehört und die kam dann. So, also es war für mich der Beweis, dass das, was ich da gesehen habe, dass es nicht nur Einbildung war, sondern dass es wirklich etwas in mir ist, was zum ersten Mal, ich war glaube 36, ans Licht kam und gehört wurde. Und für mich war es so faszinierend, dass wir in der Lage sind, so einen Schmerz zu unterdrücken. Ja, wir kennen das alle, dass wir, wenn wir wütend sind, uns ablenken, wenn wir traurig sind, uns ablenken und dass wir das so ein bisschen runterdrücken. Aber dass diese immense Verzweiflung und dieser Schmerz und diese Ohnmacht und all die ganzen schlimmen Gefühle, dass die so in uns so tief verborgen liegen können und wir es einfach nicht merken. Bis zu dem Moment, wo wir sagen, okay, wir gucken jetzt mal hin, wir fühlen mal hin, wir gehen mal in Kontakt.
Ja, total. Und der Körper speichert ja auch diese ganzen Erinnerungen trotzdem ein, ne? Und das ist ja, es drückt sich dann halt irgendwann an die Oberfläche, so wie es halt bei dir dann kam, ne? Über Jahre, so lange angestaut und der Körper signalisiert das schon, aber oft merken wir es halt dann irgendwie nicht.
Ja, weil das auch als normal einstufen. Ne? So ein Engegefühl in der Brust ist für so viele Menschen so normal, bis man dann erstmal erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man tief und frei atmen kann. Ne?
Total. Und das habe ich auch gerade die letzten Wochen irgendwie immer, dass ich manchmal, also es gibt ja dann diese wenigen Momente im Alltag als Mama, die man dann doch mal hat. Und ich versuche dann auch immer sehr bewusst und sehr tief zu atmen. Und ich merke mir, also merke auch wirklich aktuell wieder, wie schwer mir das fällt, wirklich mal wieder tief, auch in, also sowohl in die Brust, als auch in den Bauch irgendwie mal wieder so reinzuatmen, weil man. So, da spüre ich dann auch, wie viel, ja, wie man halt am Funktionieren ist und am Hasseln ist und so, wie man so eingedrückt ist von diesem Alltag, ne? Deswegen finde ich das voll spannend, was du gerade sagst, weil daran merke ich das zum Beispiel immer. Wenn ich merke, so, okay, irgendwie, also so richtig, man sagt ja, atme mal durch. So, und wenn man das mal wörtlich nimmt, mal Pause machen und wirklich mal sehr bewusst tief atmen, weil das ist das, was. Ja, unterdrückt wird und wo dann, wie du beschreibst, ne, diese Enge einfach zustande kommt.
Und so viele Menschen wollen tief atmen und setzen sich auch mal hin und sagen so, und jetzt atme ich mal, wie ich atmen sollte. Und es gelingt einfach nicht, weil der Körper einfach fest ist, weil der zumacht, weil einfach im Unterbewusstsein so viel verborgen liegt, was einfach festhält. Denn wenn wir als Kind beispielsweise gelernt haben, ich muss mich klein machen, ich muss mich eng machen, damit ich hier nicht, ne, und wenn wir das nicht aufarbeiten, nicht lösen oder bearbeiten, dann steckt es bis ins hohe Alter in uns. Und wir werden immer in Alltagsmomenten, sei es in Konflikten mit dem Partner oder mit den Kindern oder auch in unbewussten Momenten, wo scheinbar gar nichts ist, werden wir diese Enge spüren. Und wenn wir die aber seit Kindheitstagen kennen, dann empfinden wir die häufig als normal. Dann nehmen wir gar nicht wahr, dass wir ständig kurzatmig sind, dass wir ständig fest sind. Erst wenn wir dann sagen, so jetzt versuch doch mal tief zu atmen, dann merken wir, oh, irgendwie geht es gar nicht. Und dann wird überhaupt erstmal was bewusst, ne?
Aber du sprichst gerade schon diese Alltagsmomente an, da würde ich gerne mal tiefer reingehen, weil das ist ja genau das, was wir jeden Tag erleben und auch ganz viele Familien ja jeden Tag erleben. Du sprichst ja gerade von dieser Enge in der Brust, aber gibt es auch andere Situationen, woran man merkt, da sind noch unbearbeitete Gefühle. Also kannst du zum Beispiel sagen, wenn man immer wieder diesen gleichen Konflikt zum Beispiel mit dem Partner hat, was ja auch so ein typisches Thema bei Paaren ist, wie zeigt sich das und was kann da noch drin liegen?
Also ich glaube, so eine gute Orientierung ist, erstmal zu unterscheiden für mich tatsächlich, wann fühle ich einfach ein Gefühl und wann kommt da vielleicht was Altes hoch. Wenn ich einfach nur ein Gefühl fühle, ja, jetzt, wo wir beide hier sitzen, fühle ich mich entspannt, spüre aber auch eine leichte Enge im Bauch, weil ich auch ein wenig aufgeregt bin. So. Und das darf einfach sein und es ist in Ordnung, die Gefühle fließen. Das ist ganz natürlich und die sind gesund und die geben uns Orientierung. Wenn es jetzt allerdings so wäre, dass es mich jetzt vielleicht, dass ich plötzlich merke, oh krass, jetzt beginnt unser Gespräch, Ich bekomme vielleicht schwitzige Hände. Ich weiß plötzlich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Der Körper reagiert. Dann ist es meist was Altes und dann sind es so Glaubenssätze wie: Bin ich gut genug? Werde ich gehört? Ne? Sage ich das Richtige? Das könnten dann so Themen sein. Und dann ist es eben etwas, was unsere Beziehung beeinflusst. Das würde jetzt unser Gespräch vielleicht belasten, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, rumstammeln würde oder ähnliches. Und genauso ist es eben auch in der Paarbeziehung, wenn dann etwas Altes hochkommt, was mich nicht nur normal fühlen lässt, so, oh, ich nehme wahr, da ist jetzt eine Wut da, weil mich ärgert das. Und dann geht man in Kontakt, spricht darüber und dann geht die Wut auch wieder. Sondern wenn man merkt, oh, was du jetzt gesagt hast, das haut mir so richtig ein von Latz. Und ich merke, wie alles in mir und ich könnte ausrasten. Das haben wir ja, wir kennen doch so Momente. Da sagt der andere nur eine Kleinigkeit und wir könnten explodieren. Und das ist kein Gefühl.
Okay, also das ist quasi der Punkt, wo du sagst, da steckt dann noch mehr
Ja,
dahinter.
genau. Und dann dürfen wir eben hinschauen, weil sonst wird es unsere Beziehungen immer wieder belasten.
Ja, total. Ich glaube natürlich auf der anderen Seite, es ist halt auch total menschlich. Also ich glaube mittlerweile, also es gibt ja schon sehr viele Menschen, die eingestiegen sind, sag ich mal, in dieses Boot von Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sage auch immer, wenn man auf dieser Reise einmal ist, kann man auch nicht mehr aufhören. Und ich finde es aber auch gut, dass es, also es wird nie aufhören. So, was ich sagen will, ist, viele versuchen, glaube ich, immer fertig zu werden, ne? Mit dieser, ich muss irgendwie noch mehr an mir arbeiten und besser werden. Und ich kenne aber auch so viele Frauen, die so einen Frust haben tatsächlich, dass sie halt sagen, ey, ich mache doch schon so viel, ich arbeite doch schon an mir. Und trotzdem kommen immer wieder diese gleichen Themen. Kenne ich übrigens auch.
Ja. Es ist spannend, dass du das gerade sagst, weil das Thema hatte ich tatsächlich mit einer Freundin die letzten Tage und ich habe für mich da meine Antwort gefunden.
Oh, jetzt bin
Und
ich gespannt, weil das wollte ich nämlich
ja,
fragen.
genau, ich teile es einfach mal mit euch und jeder darf einfach fühlen. Es ist keine pauschalgültige Antwort, sondern jeder darf einfach mal reinfühlen. Ich glaube, solange wir suchen und solange wir noch glauben, dass es irgendwas gibt im Außen, was uns rettet, was uns erlöst, was uns heil macht, ist letztendlich eine, ich sag mal, verlagerte Kindheitserfahrung. Weil wenn wir als Kind schon erlebt haben, egal was ich mache, ich bin nicht gut genug. Wann kommt denn endlich der Moment, wo ich einfach geliebt werde, so wie ich bin? Also das, was wir uns als Kind erhoffen, das erhoffen wir uns bis heute. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir Workshops besuchen, wo wir neue Methoden lernen, wo wir einen Online-Kurs nach dem nächsten machen und auf der Suche sind nach Erlösung, nach dem einen, was uns endlich heil macht und Ruhe schenkt, lenken wir uns eigentlich immer nur noch ab von dem, was es eigentlich zu tun gibt. Und das ist diesen Schmerz fühlen.
Das hast du ja richtig schön gesagt.
Ja, und das ist, glaube ich, das ist, kriege ich gleich Gänsehaut, weil das ist wirklich ein unfassbar großer Schmerz ist, den wir heute mit 30, 40, 50 Jahren noch nachträglich fühlen dürfen, dass niemand kommt und uns die Geborgenheit und die Sicherheit schenkt, die wir als Kind gebraucht haben. So, das aber mal zulassen, mit all dem, was dazugehört, mit den Körperempfindungen, mit Tränen, mit verzweifelnden Schreien im Zweifel, aber dann können wir es loslassen. In dem Moment, wo wir nur nach außen uns verlagern mit unserer Aufmerksamkeit, suchen, werden wir immer nur suchen.
Ja, aber ich weiß halt auch, dass ganz viele so eine Angst davor haben, ne? Viele haben ja so, das ist ja wie manchmal so diese Büchse der Pandora, die dann geöffnet wird.
Ja.
Ich war schon immer sehr fühlend tatsächlich. Also für mich sind Emotionen total bekannt. Also tatsächlich ist für mich auch dieses Thema, weil du immer so von Schmerz und Leid sprichst, ne? Das ist für mich immer sehr, sehr bekannt. Mein Körper kennt das. Ich merke auch im Alltag, es zieht mich immer so dahin. Ich muss eher so die andere Seite immer sehr trainieren. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass sehr nahestehende Menschen in meinem Umfeld extreme Angst davor haben, irgendwie mal gerade so bei Gefühlen hinzugucken. Man sagt ja, also viele sagen ja so klassischerweise, oh ja, Gefühle, das ist nicht so meins und Nähe auch nicht. Was würdest du diesen Menschen sagen, ne? Was wäre so der erste mögliche Schritt, um mal vielleicht mit seinen Gefühlen wirklich mal in Kontakt zu kommen? Weil das ist ja sehr groß, ne? Also es ist sehr groß und überwältigend, wenn man es mal tut.
Da glaube ich tatsächlich, dass wenn wir glauben, es ist zu groß und es ist zu überwältigend, dass wir dann falsch an die Sache rangehen. Weil ich erlebe es tatsächlich bei mir selbst und auch die Menschen, die ich begleite persönlich, dass es ja nur überwältigend wird, wenn wir in die alten Geschichten eintauchen. Also wenn wir beispielsweise fühlen, oh, da kommt gerade, weil vielleicht der Partner was gesagt hat, dann kommt eine Ohnmacht oder eine Wut hoch. Und wenn dann die Schleife im Kopf beginnt, nie werde ich gehört und immer, und dann bin ich so in so einer Opferschleife und dann kann es wirklich überwältigend sein. Und dann kann es auch, wenn ich mich dem dann auch noch hingebe und was ja auch viele machen, was auch wirklich mal gut sein kann, wenn man es wohl dosiert einsetzt, dass man sagt, okay, ich gebe mich jetzt mal hin, ich weine jetzt mal alles raus. Das kann für einen Moment erleichternd sein. Glaube ich aber, löst das Problem nicht, sondern was es eigentlich zu tun gilt und was viel leichter wäre, und da ist meine Meinung, braucht man überhaupt gar keine Angst vor haben, einfach wahrzunehmen, ah, interessant, ist so mein liebstes Wort, was jetzt in meinem Körper passiert. Also mit der Aufmerksamkeit im Körper bleiben, nicht in den Kopf, nicht in die Geschichten, nicht in die, ich bin so verzweifelt, sondern, oh, interessant. Während du das sagst, zieht sich bei mir alles zusammen und dabei bleiben, im Körper. Und dann im Zweifel dorthin atmen. Und mehr gibt es gar nichts zu tun. Wir müssen nicht verstehen, wir müssen nicht analysieren, wir müssen nicht einordnen, wir dürfen einfach nur da bleiben. Und dann ist es wie bei Kindern. Kinder, die Mangel um sich stoßen oder denen was weggenommen wird, die weinen kurz. Und wenn sie dann begleitet und getröstet werden, dann ist auch nach 5 Minuten wieder gut. Wenn wir versuchen, Kinder aber abzulenken mit einem Keks oder mit einer Fernsehserie, dann, das kennen wir alle als Eltern, dann zieht sich diese Stimmung über den ganzen Tag. Und genauso ist es bei uns auch, wenn wir einfach dabei bleiben, uns selbst begleiten, tröstend, dann ist es auch schnell wieder rum.
Ja, das stimmt. Das muss man oder darf man halt auch lernen. Ich glaube, viele, ja, haben das halt noch nie so richtig, also wahrgenommen. Also das ist immer so unser Ansatz, ne? Das Erste ist immer wahrnehmen. Das ist so, wenn ich gar nicht wahrnehme, was überhaupt gerade passiert, dass da ein Gefühl ist oder ein Körpergefühl, dann wird es ja eh schon schwierig. Und dann, wie du sagst, dabei bleiben. Und was wir tatsächlich in unseren Coachings beobachten, ist, dass gerade die Männer echt Schwierigkeiten damit haben. Hast du das auch? Also kennst du
Natürlich,
das? Ja.
natürlich. Also ganz, ganz viele Männer. Ich meine, nicht umsonst gibt es den Spruch, ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Viele, viele Jungs sind doch dahingehend geprägt, dass sie Gefühle gar nicht zulassen, weil Gefühle zu weich sind. Ne? Dann degradieren sie sich selbst zu Schwächlingen und was nicht alles. Gerade Männer. Also es ist so bitter, dass Männer tatsächlich teilweise den kompletten Kontakt zu ihrem Körper, zu ihren Gefühlen verloren haben.
Ja, und ich glaube, so viele Frauen sehnen sich ja danach. Also das ist ja, wie wir ja arbeiten, auch mit diese Sehnsucht der Frau zu dem Mann in diesen emotionalen Kontakt zu kommen. Und Männer, die sich halt ja in diesem körperlichen Kontakt oft ja erfüllen, also die das als ersten Schritt brauchen, damit sie halt in diese emotionale Verbindung gehen können. Und ich finde das immer so, also ich liebe ja irgendwie dieses Thema, wie unterschiedlich wir halt sind. Und dann immer auch in unseren Coachings wirklich zu sehen, wie präsent das einfach ist und wie sehr wir alle wirklich geprägt wurden. Und ich finde es immer wieder schön und also auch in unseren letzten Coachings, das war so schön zu sehen, wenn Männer mal bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Dann die Paare zu sehen, wie sie wirklich wieder in diesen Kontakt kommen und was dann auf einmal für Emotionen kommen und für neue Gefühle. Und jetzt muss ich gerade daran denken, wo du erzählt hast, ne, also ich beschreibe es mal fast so, wie es gab ja quasi für dich dann auch ein Leben davor, also bevor deine Körperreaktion kam und dann das danach. Wie hatten sich dann deine Beziehungen verändert?
Radikal. Also ich würde fast sagen, die Beziehung, die ich jetzt habe, die hatte ich vorher nicht. Es war, also ja, wir waren verheiratet, wir haben ein Kind bekommen, wir hatten ein Haus. Also so dieses klassische Bild von Familie. Und mir war damals, bis zu dem Moment, wo das alles ans Licht kam mit der Geburt meines ersten Sohnes, war mir gar nicht bewusst, mir war auch gar nicht bewusst, was ich für Bedürfnisse habe. So, und das erlebe ich auch bei ganz vielen Frauen, die wissen oder fühlen, sie fühlen sich nicht wohl, aber können es gar nicht benennen. So, und so war es tatsächlich auch bei mir. Ich war arbeiten, alles oberflächlich gut, die heile Welt nach außen. Wie du gesagt hast, wenn man sich erstmal auf diesen Weg begibt, dann gibt es auch meistens kein Zurück mehr, wenn man erst die Dinge erkennt. Und ja, mein Mann hat es Gott sei Dank mitgezogen, manchmal natürlich auch ein bisschen schleppend, einfach weil ich dafür offener war als er. Aber heute sieht er auch, welchen krassen Einfluss beispielsweise seine Glaubenssätze und seine Gefühle, die Beziehung zu seinem Vater, zu seiner Mutter, die Auswirkungen der Erziehung, die er erlebt hat, was die auf unsere Beziehung und auch auf die Beziehung zu unseren Kindern haben. Und da war er Gott sei Dank bereit, das auch zu hinterfragen, nicht immer alles zu verändern, aber mindestens zu hinterfragen und Zusammenhänge zu erkennen. Und das ist so wertvoll, wenn wir eben nicht mehr blind ausagieren, sondern erkennen, oh krass, das macht jetzt was mit mir. Und wir haben dann noch eine Erklärung dafür, warum das so ist.
Ja, richtig, richtig schön. Weißt du noch, was es bei ihm ausgelöst hat, dass er auch hingeguckt hat? War es auch, weil du die ersten Schritte sozusagen gegangen bist?
Ja, also ich glaube, wäre ich den Weg nicht gegangen und hätte so viel mit ihm geteilt und all meine Erkenntnisse mit ihm geteilt, er alleine hätte sich nicht auf den Weg gemacht. So, und ich glaube, er wäre eben dann auch alleine nicht dahin gekommen. Aber dadurch, dass er das ja bei mir alles auch beobachtet hat, ne, wie ich krank wurde, wie ich wieder gesund wurde, nur durch die innere Arbeit, wie sich die Beziehung zu unseren Kindern verändert hat, wie sich auch seine Beziehung zu den Kindern verändert hat, durch, ich sag mal, meine Tipps oder meine Anregungen im ersten Moment, dann irgendwann kam er an den Punkt, dass er gemerkt hat, krass, das scheint wirklich irgendwie zusammenzuhängen. Ne?
Ja, richtig schön. Und zu dir kommen ja auch Eltern. Mit welcher Intention oder mit welcher Frage kommen sie meistens zu dir? So, was ist das typischste? Gibt es da so ein typisches Szenario?
Ja, das typische Szenario ist eigentlich, dass Eltern zu mir kommen, weil ein Kind, ich nehme mal ein Beispiel, ein Thema mit Wut oder Aggressionen hat. Das ist so, ja, wirklich der größte Punkt oder was immer wieder auftaucht. Und häufig arbeite ich dann mit den Eltern und nicht mit den Kindern.
Weil jetzt wird es
Und
nämlich hier nicht richtig spannend. Ja, magst du mal erklären, wie das
ja.
zusammenhängt, wie die Emotionen von den Kindern mit den Emotionen der Eltern zusammenhängen?
Ja. Kann ich dir ein einfaches Beispiel, ein persönliches Beispiel nennen? Als meine Tochter noch sehr klein war und auch bei meinem Sohn habe ich das beobachtet, wenn die wütend waren, konnte ich damit gar nicht umgehen. Und die ersten 3 Jahre mit meinem Sohn habe ich sehr, sehr viel falsch gemacht. Da war ich noch nicht auf dem Weg, da kannte ich die Zusammenhänge noch nicht. Und dann, ich wollte es schon immer besser machen als meine Eltern, aber es schlichen sich halt doch auch noch so Situationen ein, wie beispielsweise, wenn er wütend wurde, habe ich ihn auch mal reingeschickt ins Haus. So, da gab es so eine Situation, das ist eigentlich ganz niedlich, weil das Thema hatte ich mit meinem Sohn kürzlich und dann sagte er zu mir, ja Mama, ist kein Problem, da kanntest du ja die Flümer noch nicht, das ist ja die Arbeit, die ich heute mache, vielleicht kommen wir da noch drauf. Das fand ich so spannend, dass er das schon so reflektieren konnte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wenn meine Kinder wütend waren, wurde etwas in mir angetriggert, weil ich nie gelernt habe, mit der Wut umzugehen, weil ich als Kind rausgeschickt wurde, wenn ich wütend war. Ich durfte nicht wütend sein. Ich hatte ja nie einen Grund, wütend zu sein. Also meine Eltern waren nicht sehr streng, aber wenn ich zu laut, zu wild, zu wütend oder irgendwas war, dann gab es schon so einen Blick und jetzt ist er mal gut. Und ich hatte sehr großen Respekt auch vor meinem Vater durch seine ganze Mimik. Ne? Er war nie grob oder ähnliches, aber war eben auch eine, ich sag mal, imposante Persönlichkeit. Und dadurch war ich gezwungen, die Wut in mir zu unterdrücken. Weil ich gespürt habe, okay, wenn ich die Wut rauslasse, riskiere ich die Verbindung zu meinen Eltern, weil dann gehen sie weg von mir oder schicken mich raus. Und für ein Kind ist dieser Verbindungsabbruch das Schlimmste, was passieren kann. Also unterdrückt das Kind die Wut. So, und wenn jetzt meine Kinder wütend waren, kam in mir sofort, natürlich unbewusst, die Meldung, Wut, gefährlich, müssen wir wegmachen.
Ja,
Heißt, ich
die
konnte,
typische Reaktion, die man ja hatte dann.
genau, ich konnte also nie meine Kinder dahingehend, ich sag mal, bejahend oder annehmend begleiten, weil ja alles in mir schrie, weg damit.
Ja.
So, und das sind die Momente, wo Eltern dann zu mir kommen und sagen, mein Kind ist so oft wütend, so schlimm wütend, ich halte das nicht mehr aus. Mach bitte die Wut bei meinem Kind weg. Und wenn wir dann zum Beispiel im Erstgespräch, da entwickle ich eigentlich ziemlich schnell ein Gefühl dafür, wo es wirklich herkommt oder wohin es adressiert sein muss. Und das sind häufig die Eltern. Und wenn
Ja.
ich dann frage, durftest du als Kind wütend sein? Dann ist eben häufig die Antwort nein. Und wenn wir dann diese alten Verletzungen, diese alten Emotionen, die dann hochkommen, wenn wir die dann bearbeiten und lösen, dann hat man auch kein Problem mehr, wenn das Kind ausflippt.
Ja. Hast du auch schon mal beobachtet, das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil ich finde ja oft, wenn man diese inneren Themen bearbeitet, dass sie im Außen ja plötzlich auch weggehen. Hast du das dann beobachtet, als du dann mit deiner Wut, die mal angeschaut hast und nochmal, ne, dein inneres Kind ja auch wahrscheinlich angeguckt hast und im Arm genommen hast und diesen Frieden zu diesem Thema geschlossen hast, dass es dann bei deinen Kindern auch weniger wurde?
Na klar, das ist ja das Gleiche. Ich sage mal als Beispiel, wenn wir schwanger sind, wir sehen ja nur noch Schwangere. Wenn wir
Ja.
uns ein weißes Auto kaufen wollen, wir sehen nur noch weiße Autos. Und wenn ich da meinen inneren Blick, meine inneren Glaubenssätze, Gefühle und so weiter verändere, dann verändert sich ja auch mein Blick. Die Welt ist die gleiche, aber ich sehe plötzlich nicht mehr weiße Autos, weil ich kein Thema mehr damit habe.
Ja.
So. Genau, und ich hatte tatsächlich eine Familie mal in der Begleitung, das war so ein Paradebeispiel dafür, kam auch mit dem Thema, das Kind ist wütend und ich solle doch bitte mit dem Kind arbeiten. Habe dann zweimal mit der Mama gearbeitet. Wir haben ihre Wut sozusagen bearbeitet und angesehen. Und dann fragte ich sie nach ein paar Wochen, und wie läuft's so? Und dann sagte sie, ja, was für ein Zufall, mein Kind ist seitdem nicht mehr wütend geworden.
Ja, witzig. Es
Und
ist,
da
ja.
musste ich immer schmunzeln, weil das Kind war garantiert weiterhin wütend, aber die
Ja.
Mutter hat eben ihren Fokus verändert.
Ja. Ja, es ist so, so schön. Und es ist gerade auch in mir, dass ich mir denke, ach ja, das sind auch noch wieder Themen, weil ich habe das tatsächlich bei meinem großen Sohn, der ist manchmal so eine, ich sage mal, so ein bisschen kleine Drama-Queen, der ist immer so ganz schnell, wenn, also ich kenne das tatsächlich auch. Also wenn irgendwas nicht klappt, dann ist er direkt so jammerig. Und das, da bin ich immer so, oh. Ruhig atmen, es ist alles gut, wir kriegen das hin, aber das kenne ich ja halt von mir auch. Also wenn ich damals irgendwas nicht hinbekommen habe, so wie ich es wollte, bin ich halt auch schnell, ich glaube, es war auch so ein, weiß nicht, ob das auch so Wut war, also so eine innere Wut, ne? So ganz schnell dieses, ich kann das nicht. Da brennt sich ja schon diese Glaubenssätze ein. Und er hat das jetzt auch und ich weiß, also ich bin ja auch sehr, sehr bewusst, also ich sehe das. Ich sehe, dass das einfach von mir so, ja, übergegangen ist. Aber ich finde das immer so spannend, weil es hat ihm ja niemand beigebracht, sozusagen, sondern da sieht man ja wieder, wie intensiv einfach Themen weitergegeben werden, wenn sie nicht von irgendwem halt gelöst werden.
Da habe ich auch tatsächlich noch ein gutes Beispiel, weil ich hatte ja das Thema Räume angesprochen und mein Vater hat auch Räume. Und es hieß tatsächlich lange, ja, ne, DNA, es wird einfach vererbt. Und ich habe eine andere Überzeugung, weil mein Vater wurde erzogen, wie er erzogen wurde, mit Glaubenssätzen und Emotionen, die er eben mitbekommen hat. Und dadurch hat sich Rheuma bei ihm entwickelt. Mein Vater hat, der nie was an seinem Glaubenssystem und an seinen Emotionen verändert hat, ganz unbewusst diese Dinge an mich weitergegeben, weil er mich genauso erzogen hat und mir damit die gleichen Glaubenssätze und die gleichen Emotionen mitgegeben hat. Und ich war diejenige, die gesagt hat, ich gucke da mal hin, ich hinterfrage die Dinge. Und deswegen hat mein Vater heute noch Rheuma und ich nicht mehr. Und
Ja.
das ist für mich ist das hat nichts mit DNA oder mit Vererbung zu tun, sondern einfach mit dem Umgang, den wir ja weitergeben. Und wenn wir unsere Kinder auf die gleiche Art und Weise erziehen wie unsere Eltern, werden sie die gleichen Glaubenssätzen und Emotionen mitbekommen, die wir mitbekommen haben, die uns eigentlich so sehr schaden.
Ja, total. Also ich teile deine Überzeugung auf jeden Fall, weil wir auch bei uns in der Familie so viele ja, Krankheiten haben, also so auf der Mutterlinie. Und ich auch merke so, nee, ich glaube, es steckt was anderes dahinter.
Ja.
Aber da bin ich auch mittlerweile wirklich frei von, dass jeder halt seinen Weg geht, so wie er ihn gehen möchte. Ich glaube, jeder hat halt sein eigenes Tempo.
Ja.
Ich glaube auch daran, weil du ganz am Anfang auch angesprochen hast, ne? So, wir sind Seelen auf dieser Erde und es gibt halt noch sehr junge Seelen und es gibt schon reifere und alte Seelen. Und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, hat man halt schon viel gemacht oder auch
Ja.
nicht. Und da, als ich das damals ja entdeckt habe, für mich ist auch so viel Ruhe und Frieden in mir entstanden, dass ich halt auch mittlerweile niemanden mehr überzeugen möchte.
Überzeugen.
Genau, nee,
Genau.
das ist wirklich auch mittlerweile wirklich vorbei. Auch wenn ich mir manchmal wünschte, so, ach, tauch doch mal ein, es ist so schön. So, dieser Weg ist
Ja.
so, so schön. Aber wie gesagt, mittlerweile weiß ich, jeder hat halt sein eigenes Tempo und
Ja.
ja, darf halt seinen Weg einfach
Genau.
gehen.
Deswegen glaube ich, kann man nur inspirieren.
Ja.
Und jeder, der fühlt, ich gehe damit in Resonanz, ne, das interessiert mich, der darf ja dann tiefer eintauchen.
Ja, total. Und du hast gerade schon deine Methode, die Flümer, angesprochen. Ja, steig da gerne mal ein. Wie kam das? Also, und erklär mal bitte, ich habe mich auch mal gefragt, wie kommst du auf die Flümer? Was genau heißt das?
Okay. Also auf meinem Heilungsweg habe ich festgestellt für mich, ich bin davon überzeugt, all das, was uns im Außen begegnet, an Symptomen, an Problemen, an Herausforderungen, ist immer nur auf Glaubenssätze oder ungefühlte Gefühle zurückzuführen. Und ich habe dann ein Kinderbuch geschrieben zum Thema Glaubenssätze. Und dann folgte schon bald ein weiteres Kinderbuch zum Thema Gefühle, weil ich es für meine Kinder einfach anders haben wollte. Ich wollte meine Kinder anders begleiten und ich konnte es am besten über Geschichten. Und ja, es hat dann irgendwie auch für andere Menschen funktioniert. Und die Flümer, es hat sich so entwickelt, dass, also vielleicht auch erstmal, wo der Name herkommt, ein Onkel aus unserer Familie. Der hat uns Kinder, es war der einzige Mensch in unserer Familie, der uns Kindern wohlwollend begegnet ist. Sonst waren wir Kinder immer zu laut, zu wild, zu nervig, zu anstrengend und wir mussten leise sein und am Tisch gerade sitzen und all dieses. Aber dieser Onkel, der hat sich gefreut, wenn wir Kinder laut waren. Der hatte da, der mochte uns einfach. Der hat unsere Art einfach gemocht und der nannte uns Kinder Flümer. Und es wurde mir tatsächlich bewusst, als mein Sohn 2 Jahre alt war. Da hat großes Verwandtschaftstreffen, der Onkel war auch dabei und der hat auch meinen Sohn dann Flümer genannt. So ein kleiner Flümer. Ich dachte erst, es kommt so ein bisschen aus dem Plattdeutschen. Jetzt hat sich rausgestellt, ist gar nicht so. Also ich weiß nicht, wo die Bedeutung an sich herkommt, aber genau, das ist, weil dieser Onkel uns immer wohlwollend begegnet ist, auf Augenhöhe. Also das, was man sich eigentlich wünscht und deswegen dieser Name.
Voll schön. Ist ja auch
Genau.
zu Ehren deines Onkels quasi.
Ja, genau.
Ja.
Und weil die Bedeutung für mich dahinter, das sind für mich
Ja.
eben auch die Flümer, dass wir den Kindern, den Menschen wohlwollend begegnen, mit all dem, was sie mitbringen. Und vielleicht für all diejenigen, die sich fragen, was sind denn die Flümer überhaupt? Also die Flümer sind ein Konzept, was ich entwickelt habe, die den Gefühlen ein Gesicht geben. Und weil ich hier gerade eine liegen habe, zum Beispiel, das ist Suri, die Sicherheit. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Bilder, weil es uns Menschen und gerade Kindern viel leichter fällt, mit so einer Bilderwelt in Kontakt zu gehen, als mit ihrem Gefühl selbst. Denn ja, Gefühle sind nicht greifbar.
Ja.
Genau. Und auf meinem Weg habe ich dann auch festgestellt, die innere Kindheilung, mein inneres Kind, ich weiß noch die Situation, wo ich mich mit 2 Jahren gesehen habe. Ich konnte es nicht halten, ich konnte es nicht aushalten. Bei mich mit 2 Jahren zu sehen, es hat sich fast wie retraumatisierend angefühlt. Es ist einfach, ich habe mir so leid getan, es hat mich wirklich innerlich fast zerrissen, mich so
Ja.
zu sehen. Und deswegen habe ich diesen Weg nicht weiter verfolgt, bin dann so auf diese Spur der Flümer. Heute würde ich fast sagen, es kam irgendwie auch von oben, ob man daran glaubt oder nicht, aber irgendwie kam das alles so. Und ich arbeite jetzt mit den Flümern. Also das heißt, wenn ich eine konkrete Situation erlebe, wo ich starke Reaktionen im Körper spüre, beispielsweise in der Brust eine Enge, dann gehe ich da mit der Vorstellungskraft hin und visualisiere dann einen Flümer. und kann dann durch die Farbe und durch konkrete Fragen feststellen, um was es wirklich geht. So, und ich muss nicht diesem armen Kind in mir begegnen, sondern kann eben beispielsweise mit Theodor der Traurigkeit sprechen. Hat aber die gleichen Auswirkungen, wenn ich mich um ihn kümmere. Genau, und das Schöne ist auch, um es auch nochmal konkreter zu machen, durch diese Fragen können wir eben den richtigen Ursprung herausfinden. Viele Menschen kommen eben, ja, ich bin wütend. Wenn wir dann aber den Flümer fragen, wie geht's dir? Dann sagt er, ich fühle mich allein. Oh, krass. Und es ist immer der Moment, wo ich immer große Augen kriege, wo ich immer Gänsehaut kriege, was für mich zeigt, es geht nie um die Wut. Da steckt meistens was anderes dahinter, eine Traurigkeit, eine Hilflosigkeit. Und da möchte ich noch ein Beispiel nennen. Ich will auch gar nicht immer so weit ausführen, es ist einfach ein Thema, es begeistert mich so. Ich war einmal in der Schule und habe die Flümer angeführt und konnte damit einen jungen Flümern in der Klasse, der als sehr unterrichtsstörend und wütend galt, als sogenanntes Problemkind, so will ich es mal nennen. Und dann war ich mit ihm in einem separaten Raum und an dem Tag ging es um die Liebe und wir haben gemeinsam geschaut, wo im Körper finden wir seine Liebe. Und er sagte dann wortwörtlich und wirklich, ich zitiere dieses Kind, seine Liebe ist zu klein, weil sie einsam ist.
Oh nein, das
Also
hat er wirklich gesagt.
er konnte mit seiner Lisbeth, die ganz klein war, in Kontakt gehen, hat sie gefragt, wie es ihr geht. Und die hat ihm dann gesagt, die ist so klein, weil sie einsam ist. Und ich bin dann raus und habe dann mit der Lehrerin gesprochen. Das Thema ist nicht die Wut. Wir müssen nicht das Kind therapieren, im Sinne von, wir müssen die Wut bändigen. Das Kind ist einsam. Also dürfen wir uns fragen, wie kann dieses Kind mehr Verbindung fühlen? Können wir mit den Eltern sprechen, dass es sich mehr zugehörig fühlt? Und dann wird auch die Wut nachlassen. Und das ist eben, deswegen ist für mich, die Flümer sind so mein Zauber, weil wir damit wirklich ja den Ursprung auf den Grund gehen, ne?
Und das berührt mich auch gerade richtig doll, diese Geschichte. Also da, oh, ja, merke ich auch gerade richtig doll in meinem Herzen, weil ich glaube einfach so, ja, es ist halt dieses auch Grundgefühl von Kindern, dass sie einfach nur geliebt werden wollen. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dem Kind dahinter steckt, ich kenne es ja nicht, aber ja, dieses, dass ich
Jeder
auch manchmal
Mensch.
denke, die Welt, ja genau, und das, also dieses, die Welt und jeder Mensch, so, wir brauchen einfach nur Liebe und mehr nicht. So, das ist dieses, da steckt einfach alles drin und deswegen, ja, finde ich das richtig schön und auch, dass du ja diese Gefühle visualisiert hast, weil mich hat das da gerade daran erinnert, dass es mir, als ich abgetaucht bin in diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung, ist es mir unfassbar schwer gefallen zu visualisieren. Und je nachdem, wo man ja anfängt, kommt man ja sehr, sehr schnell in Kontakt von, wie du auch gesagt hast, eine Meditation. Und dann kommt ja immer, stell dir mal vor. Und bei mir kam damals immer gar nichts. Und dann wurde auch direkt instant dieser Glaubenssatz angetriggert von, du bist falsch.
Ja,
Weil
klar.
nicht das passiert, was jetzt passieren soll.
Ja, genau.
Und das war so schwer für mich. Also, das war sogar auch einer der ersten Momente, wo Patricia und ich uns kennengelernt haben und der mittlerweile ja auch mich anguckt und sagt so, boah, deine Reise ist echt krass, weil ich damals wirklich komplett zerbrochen auf dem Sofa so geweint habe, weil ich das nicht konnte. Ich konnte nicht visualisieren und ich habe mich so falsch gefühlt. Und deswegen finde ich das so, so schön, dass du diesen Gefühlen ein Gesicht gibst.
Ja.
Natürlich auch gerade für Kinder. Also ich glaube schon, es gibt vielleicht auch Kinder, die das sehr gut können. Aber dass man einfach besser damit arbeiten kann.
Tatsächlich hatte ich mal eine Frau im Gespräch, die erzählte mir beiläufig, sagte sie, Nadine, wird immer von dieser Selbstliebe gesprochen. Wir alle sollen uns selbst lieben und Selbstliebe zelebrieren. Und sie hat immer nie gewusst, ja, wie denn? Wo ist denn Selbstliebe? W
Ja.
wann? Wann liebe ich mich denn selbst?
Ja.
Und sie sagte mir dann irgendwann, seitdem sie die Flümer kennt, seitdem kann sie auch Selbstliebe spüren, weil sie in sich gefunden hat. Und die
Ja.
können wir eben auch größer machen, die können wir finden. Und es gibt ja so verschiedene Methoden, sei es Hypnose oder Focusing, Körperarbeit. Und all das sind für mich die Flümer, weil ich mit dem Körpergedächtnis in Kontakt gehe, dem ein Bild gebe, mit dem ich dann arbeiten kann.
Ja.
Und auch wenn die Flümer so niedlich sind, erleichtern sie eben auch uns Erwachsenen den Umgang mit Gefühlen, weil wir eben nicht, wir müssen nicht in alte Geschichten rein, wir müssen keine Situationen erinnern, Weil darum geht es gar nicht. Wir wollen ja nur bearbeiten, was heute da ist, was uns heute belastet. Und da können wir einfach in die Visualisierung abtauchen. Und wenn du sagst, ich sehe nichts, ich habe auch manche Menschen, das sind gerade die, die den Glaubenssatz in sich tragen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Da höre ich häufig, ich sehe nichts oder ich sehe nur schwarz. Okay, magst du dem Schwarzen in dir mal Hallo sagen? Und so viele, gerade Frauen, fangen dann bitterlich an zu weinen, weil dann diese Schwärze, diese Leere, dieses Nichts auch mal da sein darf. Und es ist wirklich ja total erlaubend, all das, was da ist.
Ja, und ich
Und
glaube, wir geben
damit.
uns halt selber diese Erlaubnis nicht. Ne? Also
Ja,
dieses,
genau.
es ist alles richtig, was jetzt gerade ist. Und wenn man,
Genau.
wie du, ne, wenn man nichts sieht, dann ist das auch richtig. Und es fällt aber ganz oft sehr so schwer, weil man von der Gesellschaft so anders geprägt ist. Und ja selbst, also ich halte jetzt keinen Vortrag über unser Schulsystem, aber auch da,
Ja.
ne, man wird ja auch direkt bewertet, wenn irgendwas nicht richtig ist,
Genau.
dann kriegen wir eine Note und dann sind wir irgendwie in dieser einen Schublade drin.
Ja. Und wenn wir dann erleben, oh, wir sind richtig, wir sind liebenswert, auch wenn da nichts ist, und wenn wir dieses Nichts dann mal fragen, wie es dem Nichts eigentlich geht, und wenn dann kommt, ich wünsche mir Unterstützung, oh, okay, nichts leichter als das. So, und durch die Visualisierung können wir das dann eben auch konkret erfüllen. Ne? Falls dann die Frage aufkommt, ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Und das, was wir uns vorstellen können, das hat direkten Einfluss auf den Körper. Ich nehme immer gerne das Beispiel, wenn jemand Höhenangst hat und die Augen geschlossen hat und sich vorstellt, er steht auf einer hohen Brücke. Er wird im Körper etwas spüren. Ne? Schwitzige Hände, der Herzschlag verschnellert sich. Weiß ich nicht, Bauchgrummeln, was auch immer. Und genauso ist es, wenn wir die Flümer beispielsweise visualisieren. Wenn da eine Enge ist und dann geben wir dem Flümer das, was er braucht, dann ist danach eine Weite da. So, und ich muss eben nicht mit meinem inneren Kind in Kontakt gehen. Ich muss nichts erinnern. Ich muss keine alten Geschichten aufräumen. Das macht es für mich eben auch so leicht.
Ja, und was ich auch noch so schön daran finde, ist, dass durch diese Visualisierung man sich selbst im Alltag schneller dran erinnern kann. Also wenn man dann doch mal wahrnimmt, oh, ich, ne, habe gerade diese Enge in der Brust oder ein Kribbeln im Bauch, dass man ja halt viel schneller sozusagen das verankert hat, ne, wie dann die Flümer aussehen.
Genau. Und das können wir eben auch so unsere Kinder vielleicht begleiten, ne? Wenn unser Kind traurig ist, ich kenne das so aus meiner Vergangenheit, was ist denn los? Jetzt sag doch mal, ich sehe doch irgendwas ist.
Ich
War
kenne das auch,
irgendwas in
ja.
der Schule? Genau. Wir kommen ja da, die Kinder wissen es doch oft selbst nicht. Ich höre dann oft, ja, ich weiß auch nicht. Nee, weiß ich nicht. Und es macht es halt dann auch schwer. Und wenn wir dann einfach fragen, okay, das, was gerade ist, ohne dass wir wissen, was es ist, wo merkst du das im Körper? Und dann, okay, welche Farbe hat es dann? Und dann sagt das Kind, also wirklich, ich würde, es ist mir noch nie ein Kind, wie sagt man, gekommen, oder ich habe noch nie ein Kind kennengelernt, das sich das nicht vorstellen konnte. Es sind in der Regel nur wir Erwachsenen, die schon sehr verkopft sind. Aber ein Kind hat sofort, wenn ich frage, okay, wo spürst du das im Körper, meistens im Bauch oder im Hals, welche Farbe hat denn das? Dann ist es oft grün wie die Angst oder blau wie die Traurigkeit oder rot wie die Wut. Kinder können das in der Regel sofort. Ah, interessant. Und auch wir als Eltern, wir müssen nicht mehr einordnen, sortieren, analysieren, hinterfragen. Wir dürfen einfach sagen, ah, interessant. In deinem Bra Bauch ist gerade so ein roter, großer Flümer. Und jetzt gehen wir mal in Kontakt. Und dann gucken wir mal, was er uns erzählt. Und dann kommen die krassesten Dinge raus, wo wir denken, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Das ist richtig, es ist richtig schön. Und da kriegt man jetzt wirklich, also selbst ich kriege jetzt so richtig Lust, mit meinen Kindern hier loszulegen. Aber wenn jetzt jemand anders sagt, okay, das klingt alles, also ne, die gehen damit in Resonanz und das, die möchten jetzt auch endlich mal diese Flümer kennenlernen, wie
Ja.
kann man dann mit dir arbeiten?
Also ich begleite 1:1, wenn Bedarf da ist, aber ich glaube, so ein leichter Einstieg kann ein, also ich habe so ein PDF entwickelt, das nenne ich Leitfaden, da kann man so ein bisschen die Welt der Flümer kennenlernen, die Haltung dahinter, das kann man kostenlos auf meiner Website sich downloaden. Da gibt es auch andere kostenlose Produkte, da kann man einfach mal reinschnuppern. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Dann für die, die sagen, ich kenne die Flümer, ach genau, mein Kinderbuch gibt es auch, jetzt kann man zwar gar nicht mehr sehen hier im Hintergrund, aber es ist die Flümerfibel, wie ich Freunde in mir fand. Überall erhältlich, wo es Bücher gibt, so als leichter Einstieg. Und für die Menschen, die sagen, ich möchte da tiefer eintauchen, das sind halt auch oft Fachkräfte, weil die Flümer tatsächlich auch in Schulen, in Kindertageseinrichtungen tatsächlich schon gelebt werden. Da gibt es den Flümer Grundweg und es ist ein 6-wöchiger Fernlehrgang, wo man die Flümer und die Methode so lernt, dass man sie wirklich anwenden kann.
Ja, richtig schön. Ich werde alles auf jeden Fall in die Shownotes mit verlinken, dass man sich das direkt anschauen kann.
Schön, gerne, ja.
Ja.
Und ansonsten, wenn Fragen immer aufkommen, darf jederzeit mit mir Kontakt aufgenommen werden.
Genau, dein Instagram und deine Kontaktdaten sind natürlich auch mit dabei. Und ich habe jetzt noch zum Schluss eine letzte Frage an dich. Wenn du deinem früheren Ich eine Sache mitgeben dürftest, was du über Beziehungen gelernt hast, was wäre das?
Über Beziehungen. Dann glaube ich, werde es, nimm dich selbst ernst mit all dem, was du fühlst und teile dich mit.
Schön.
Und wenn es dann nicht angenommen wird, dann passt es nicht.
Richtig schön. Dann liebe Nadine, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Für die
Sehr gerne.
ganzen, ja, wirklich Inspiration und ja, doch emotionalen Momente. Genau, wenn ihr mehr wissen wollt, mit Nadine arbeiten wollt, guckt in die Shownotes und wir hören uns wieder in 2 Wochen.